Sag mal alle ganz leise.
Herzlich willkommen zum Podcast Religion im Kinderzimmer. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder religiös unterstützen wollen. Stimmig, lebensfroh, undogmatisch und alltagstauglich. Mein Name ist Katrin Kommerell. Ich bin Chefredakteurin der christlichen Kinderzeitschrift Benjamin. In kurzen Interviews mit Fachleuten aus der Religionspädagogik, Gemeindepraxis und Psychologie könnt ihr für euch entdecken, wie Familienleben und Religion gut zusammengehen. Als Ermutigung und Unterstützung. Ja, hallo zur neuen Folge. Heute geht es um Ostern. Eigentlich ein Fest der Freude und ja, auch der Schokoeier und Osterhasen, aber auch eines der wichtigsten christlichen Feiertage und irgendwie gar nicht so einfach zu verstehen und nicht so einfach Kindern zu vermitteln, wie zum Beispiel Weihnachten, wo es um die Geburt eines Kindes geht. Ja, schließlich geht es bei Ostern auch um den Tod und um etwas so Geheimnisvolles wie Auferstehung. Mein Gast heute ist Katharina Römer. Sie hat katholische Theologie studiert und unterrichtet Religion, konfessionsübergreifend. Hallo, Frau Römer. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Römer, wie kann man denn Auferstehung Kindern vermitteln? Also wo setzt man da am besten an?
Hui, geht direkt mit der schwierigsten Frage los. Ja, was ist Auferstehung? Auferstehung, das darf man einfach auch so sagen, das wissen wir gar nicht so genau, was das ist. Wir wissen, dass Jesus nach seinem Tod auferstanden ist und dass er zu einem Leben bei Gott auferstanden ist. Aber wie dieses Leben aussieht, das wissen wir nicht. Das ist ein ganz großes Geheimnis des Christentums. Und auch die zentrale Hoffnung des Christentums, dass wir nach dem Tod mit der Auferstehung ein schönes Leben bei Gott haben.
Ja, es beginnt natürlich auch schon mit sowas Geheimnisvollem wie dem Tod, von dem wir auch nicht wissen, was es ist. Und für Kinder natürlich wie eine ganz große Frage.
Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir eigentlich sagen, dass alle Ereignisse rund um Ostern die Art von Inhalt sind, vor der wir unsere Kinder schützen möchten. Da geht es um Verleumdung, da geht es um Folter, da geht es um Tod. Und jetzt haben wir das als zentrales, wichtigstes christliches Fest, dieses Osterfest, was diese ganzen Inhalte aber hat. Und wir können eben Auferstehung nicht denken ohne das, was davor alles passiert ist. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wie wir das unseren Kindern so darlegen können und dass sie auch nicht traumatisiert sind.
Ja, aber erzählen Sie mal, Frau Römer, ja, wie kann man da anfangen?
Jetzt fangen wir mal bei den kleinen Kindern an. Die haben ja noch so eine ganz fantasievolle Glaubenswelt. Und in der Welt eines, so ich würde mal sagen, 3- bis 6-jährigen Kindes ist es total normal, dass da Wunder passieren können. Das haben die in ihren alltäglichen Spielen und Büchern auch. Da gibt es sprechende Hunde, da gibt es Geige spielende Katzen. Das funktioniert alles und da hinterfragen die das auch nicht. Und da ist einfach diese Botschaft, es gab Palmsonntag, Jesus ist wie ein König in Jerusalem eingezogen. Und er wusste aber schon, dass da was Schweres passieren wird, dass da was Schlimmes auf ihn zukommt. Dann gab es das letzte Abendmahl und da hat er das Gefühl gehabt, dass es das letzte Mal ist, dass er so mit seinen Freunden zusammen ist. Und dann kann man schon so ein bisschen paraphrasieren und sagen, was ist denn da passiert? Ja, Jesus wurde verraten, da gab es Leute, die fanden ihn und seine Botschaft nicht gut und die wollten, dass er nicht mehr da ist. Man muss das jetzt ja nicht groß plastisch darstellen, sondern einfach sagen, er wurde abgeführt, wie ein Verbrecher verhandelt und starb dann am Kreuz vor der Stadt. Einfach die Tatsachen benannt, aber nicht jetzt groß ausgeschmückt. Und dann eben, er wurde abgenommen, in ein Grab gelegt und dann am dritten Tag, als Leute oder Frauen ans Grab gehen wollten, war er nicht mehr da, weil er war auferstanden und bei Gott. Da haben wir sozusagen die Osterereignisse chronologisch dargelegt, aber dass Kinder das nachvollziehen können. Also das ist eine logische Aufeinanderfolge. Und dann legen wir den Fokus auf das, was dann da hinterher passiert ist. Also der ist auferstanden. Die Freunde und Freundinnen von Jesus dachten, das Leben ist vorbei. Aber jetzt hat Gott Jesus ein neues Leben geschenkt. Und das ist das, was wir Auferstehung nennen. Und das ist was Wunderbares und was ganz Tolles. Und deswegen freuen wir uns und können nach diesen traurigen Ereignissen ein ganz frohes Fest feiern.
Ist das nicht auch für kleinere Kinder so die Vorstellung, was überhaupt nach dem Tod passieren könnte?
Ja, also bei kleineren Kindern ist ja so, dass die noch eine ganz andere Vorstellung von Tod haben. Die sind noch in so einem magischen Denken. Jemand, der gestorben ist, der kann auch wiederkommen, entweder im irdischen Leben, hier auf der Erde, oder dann im ewigen Leben bei Gott. Das ist für Kinder eine ganz große Selbstverständlichkeit. Man geht ja als Eltern häufig dann irgendwie in die Richtung und sagt, der Opa ist jetzt bei Gott. Und dann stellen die Kinder sich wirklich vor, der sitzt da jetzt, trinkt seinen Tee, kann Kuchen essen. Und wenn jemand stirbt, dann geht er da auch hin und kann da mit dem Opa dann Kuchen essen. Und da ist diese Endlichkeit des Todes, die ist denen einfach noch nicht bewusst. Also das heißt, dass es unumkehrbar ist, das kommt erst so im frühen Grundschulalter, dass Kinder das begreifen. Und dann nochmal später, so spätes Grundschulalter, verstehen Kinder dann auch, dass Tod etwas ist, was jeden Menschen, jedes Lebewesen betreffen wird. Also auch mich, auch dich, meine Klassenlehrerin, meine FreundInnen und mein Haustier. Und das kann dann auch für Kinder eine ganz harte Phase sein, wenn sie begreifen, dass das Leben auf der Erde eben endlich ist und es nicht immer so weitergehen wird. Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, den Kinder durchmachen müssen. Da kann man sie auch nicht davor bewahren.
Das ist ja ganz interessant, also auch in Bezug auf diese, sagen, wie wir vorhin gesagt haben, gruseligen Faktoren der Ostererzählung, dass Kinder erstmal nehmen, was sie so verarbeiten können. Und wie verarbeiten sie das?
Ja, Kinder sind glücklicherweise sehr selektiv in dem, was sie interessiert. Dann legen die da ihren Fokus drauf und sind auch richtig gut, andere Aspekte auszublenden. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, für mich als Kind war diese Gegebenheit, dass im Garten Gethsemane dem Diener des Hohepriesters das Ohr abgeschlagen wurde von Simon Petrus. Das war für mich das Schlimmste an der Ostererzählung. Und Jesus das dann wieder nimmt und das heilt. Das ist ja eigentlich auch schon so eine kleine Ostererzählung, dass da nochmal ein Wunder passiert und Jesus seinen Feinden vergibt. Und ich weiß, dass mich das ganz betroffen gemacht hat, diese Tatsache. Meine Nichte hingegen, die ist hochempathisch, wenn es um Jesus geht. Wenn sie daran denkt, dass er von seinen Freunden verraten wurde, dass er gequält wurde, dass er da am Kreuz hängt. Und sie kann das überhaupt nicht verstehen, dass da niemand ihm hilft.
Wie alt ist die?
Die ist 6. Also erste Klasse Grundschule. Und meine andere Nichte, die ist 8. Die interessiert sich inzwischen schon sehr so für die medizinischen Aspekte. Was passiert denn da, wenn man am Kreuz hängt? Wo ist dann der Nagel? Hört die Atmung auf, wenn die Arme da so sind? Die hat da einen ganz anderen Zugang dazu. Und das sind eben auch Arten, wie man mit der Ostergeschichte umgehen kann, dass so ein Aspekt da für Kinder interessant ist und dass man da dann auch das Interesse fördert oder einfach durch Rückfragen Kinder zum Nachdenken anregt und sagt, warum ist es denn so schlimm, dass Jesu von seinen Freunden verlassen wurde oder dass sie ihn verraten haben? Und dass dann Kinder aus ihrer eigenen Lebenswirklichkeit da dann auch Parallelen zu dieser Geschichte ziehen können und sagen, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich auf dem Pausenhof alleine gelassen werde?
Ja. Ja, für Eltern ist dann schon die Frage, was brauchen Kinder in so einem Gespräch? Ist es denn die Hoffnung und auch die Bestätigung, dass alles wieder gut wird?
Ja, das ist ja Kern der christlichen Botschaft, dass diese Auferstehung bedeutet, Gott schenkt uns neues Leben. Und das hat Gott uns bei Jesus gezeigt, dass es ein Leben bei ihm nach dem Tod gibt und dass wir als ChristInnen hoffen, dass es ein sehr gutes Leben bei Gott ist.
Und da kann man auch das die Kinder selbst so ein bisschen ausgestalten lassen. Also das Geheimnisvolle muss ja irgendwie bleiben, oder nicht?
Das Geheimnisvolle bleibt natürlich immer da, weil wir Menschen nicht in der Lage sind, es letztendlich zu lösen, dieses Geheimnis. Und das darf man auch Kindern sagen, du, wir wissen es nicht. Wir hoffen darauf, dass es hinterher so ist, wie wir uns es wünschen, aber letztendlich wissen wir es nicht.
Ja, man kann natürlich vielleicht auch durch die vielen Osterbräuche zum Beispiel und Traditionen, die wir haben und deren Symbolik, die Kinder das so ein bisschen erleben lassen. Was würden Sie denn da so vorschlagen? Der Osterhase und die bunten Farben und die Eier sind natürlich schon Teil davon, aber jetzt vielleicht noch dezidiert christlicher oder...
Wir kennen zum Beispiel die Tradition des Osterkorbs. Da werden Osterspeisen mit in den Gottesdienst genommen und gesegnet. Und je nach Region ist dieser Korb ganz unterschiedlich bestückt. Also es sind Ostereier drin, dann ein Osterlamm, was so eine Fahne im Rücken hat, um zu symbolisieren, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Dann gibt's einen Osterspeck oder vielleicht noch ein Zopfbrot. Und das sind Speisen, die mit in den Gottesdienst genommen werden, dann dort gesegnet werden und dann zu Hause beim Frühstück, beim Osterfrühstück gegessen werden können. Und da geht es einfach darum zu zeigen, also dass Auferstehung neues Leben bedeutet, dass wir das in unsere Familien mitnehmen können. Und das ist für Kinder natürlich schon schön, wenn man dann zusammen diesen Korb packt und dann in die Kirche geht, dann dürfen die Kinder den vor den Altar stellen. Und dann kommt der Priester und besprengt das mit Weihwasser und hinterher dürfen sie das dann wieder mitnehmen. Dann kann man noch ein Foto an der Osterkerze machen mit dem Korb in der Hand. Dann ist es sowas, was man mit nach Hause nehmen kann.
Ja, in manchen Kirchengemeinden, zumal vor allen Dingen katholischen, glaube ich, gibt es auch den Kinderkreuzweg. Das ist auch was Schönes.
Genau. Und dann wird Kindern das dargelegt, die letzten Tage Jesu. So, dass sie das begreifen können und dass das auch für sie eine runde Botschaft ist. Weil man muss natürlich auch aufpassen, wenn dann nur der Fokus auf diesen schlimmen Elementen, also diese Folterung oder diese Kreuzigung liegt, dann ist es ja auch nicht die Botschaft von Ostern, sondern wir müssen schon schauen, dass die Botschaft von Ostern eben diese freudige Botschaft ist, dass Jesus eben von den Toten auferweckt wurde und dieses Auferweckungserlebnis die zentrale christliche Hoffnung ist.
Ja, Sie haben das jetzt gerade angesprochen mit den Kindheitserlebnissen der Erwachsenen. Und tatsächlich ist dieser Fokus des guten Endes und der hoffnungsvollen Botschaft ja früher, jetzt vielleicht nicht überall, aber ich erinnere mich auch daran, auf dieser Erlösung von den Sünden gelegen und auch ja auf das Leid und so. Das ist schon etwas, womit sich vielleicht manche Eltern dann auch schwer tun oder vielleicht wirklich begrüßen, dass es andere Wege gibt.
Ja, früher stand das Leiden Jesu natürlich sehr im Fokus, weil das auch ein Mittel war, um Menschen ihre Sündhaftigkeit vor Augen zu halten. Und man das so als didaktisches Mittel fast verwendet hat. Und da sind wir heute glücklicherweise nicht mehr dabei. Also wenn ein Kind das Gefühl hat, Jesus musste am Kreuz sterben, weil ich meine kleine Schwester gehauen habe, dann ist das einfach eine, wie ich finde, falsche Theologie. Da werden Kinder traumatisiert, wenn man solche Sachen sagt. Also diese große Erzählung von Erlösung, da geht es ja nicht um das Fehlverhalten Einzelner, sondern um sozusagen die Essenz des Menschen, dass der Mensch ein Wesen ist, was mit voller Absicht und in vollem Bewusstsein auch falsche Dinge machen kann. Dinge, die nicht gut sind. Und das darf schon auch die Botschaft von Ostern sein und vor allem auch die Botschaft der Kartage und auch der Fastenzeit davor. Aber am Ende steht eben dann doch diese frohe Botschaft. Dann steht da auch heute die Versöhnungsfähigkeit von Menschen im Vordergrund. Wir sind von Gott befähigt, auch uns wieder zu versöhnen. Und das lernen kleine Kinder ja schon ganz, ganz früh, dass es dann auch wieder gut ist.
Das finde ich sehr schön, diesen Fokus einfach nochmal zu ändern. Man hat die ganze Geschichte zur Verfügung, auch in Kinderbüchern zum Beispiel. Viele verschiedene Kinderbücher erzählen diese Ostergeschichte auch verschieden. Und da ist immer möglich, diese positiven und versöhnlichen und hoffnungsvollen Aspekte hervorzuheben, ne?
Ja, weil das ist ja wirklich auch die zentrale Botschaft des Christentums, dass es Osterfest ein ganz, ganz freudiges Fest ist, weil Jesus auferweckt worden ist und den Tod überwunden hat.
Dass der Tod nicht das Ende ist. Das sehen wir dann an Ostern meist auch draußen, wenn der Frühling wieder alles zum Leben erweckt und die Familien da ihre verschiedenen Bräuche haben, auch mit Sträußen und mit Spaziergängen oder so. Ja, Frau Römer, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Diese vielen Angebote an Vermittlung und Erklärung eines tollen, schönen Festes, was halt auch die dunkleren Seiten des Lebens beleuchtet, sagen wir es mal so. Vielen Dank.
Vielen Dank und allen Familien eine gesegnete Osterzeit.
Schön, dass ihr dabei wart. In den Shownotes findet ihr zu dieser Folge Links und Buchtipps. Gern könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen. Habt ihr einen Vorschlag für ein Thema für diesen Podcast oder habt ihr selbst schon interessante Erfahrungen gemacht, die ihr mit uns teilen wollt? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@religion-im-kinderzimmer.de. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren oder uns dort auch gern eine Bewertung hinterlassen. Und wenn euch interessiert, wer wir sind und was wir sonst noch alles zum Thema Religion in der Familie machen, besucht gern unsere Websites und schaut euch da um. Die christliche Kinderzeitschrift Benjamin findet ihr auf www.benjamin-zeitschrift.de, die Stiftung Gottesbeziehung in Familien auf der Webseite www.stigofarm.de. Bis zur nächsten Folge also und danke fürs Zuhören.